Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts Good Morning Endoscopy, es sind erneut 14 Tage vergangen. Wir sind mittlerweile bei der Folge Nummer 92 angekommen. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ein neues Thema in der Endoskopie, ein neues Thema in der interventionellen Endoskopie. Wir reden über die Unterwasser-ESD. Erste Erfahrungen, so lautet der Titel. Und die Person, ich würde mal sagen in Deutschland oder Europa, die hier die ersten Erfahrungen vor allem gemacht hat, das ist Alana Ibigbo. Alana, toll, herzlichen Dank, schön, dass du mitmachst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Alana, bevor wir mit dem Thema anfangen, was es eigentlich so ist und was es eigentlich bringt und wo die Vor- und Nachteile dieser Unterwasser-ESD eigentlich liegen, vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen was über dich selbst, wie du eigentlich so zur interventionellen Endoskopie gekommen bist, wo du sie vor allem gelernt hast und wo du eigentlich jetzt gelandet bist.
Ja, danke für die Eingangsfrage. Also ich bin jetzt im Moment, seit 3 Monaten bin ich am St. Joseph Hospital in Bochum. Mhm. St. Joseph Hospital ist Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. Ich bin Klinikdirektor dort für Innere Medizin und mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie an dem Standort des St. Joseph Hospitals. Mhm. Heute ist mein 100 Tage im Amt.
Ah, sehr wichtiger Tag, sehr wichtiger Tag. Also das heißt, du wirst jetzt auch gleich beurteilt, ob es sich auch gelohnt hat, dich sozusagen irgendwie engagiert zu haben. Genau. Aber so wie ich dich jetzt auch gerade sehe, du lächelst, du hast es nicht bereut bisher. Du fühlst dich wohl.
Ich fühle mich absolut wohl. Ich habe ein super Team. Ich bin toll empfangen worden. Und die Veränderungen und Ideen und Vorstellungen, die ich aus Augsburg mitgebracht habe, werden und wurden bis jetzt auch wirklich gut angenommen.
Sehr gut.
Ich war 20 Jahre in Augsburg, Universitätsklinikum in Augsburg. Dort habe ich den Gastroenterologen und den Infektiologen gemacht. Mhm. Und unter der Leitung von Helmut Messmann bin ich dort an der dortigen Endoskopie zum interventionellen Endoskopiker ausgebildet worden.
Schön. Und also 20 Jahre, das ist ja dann doch eine Zeit, aber das braucht es halt einfach auch, sage ich mal, um die Sachen machen zu können, die du machst und über die wir auch noch reden werden. Und ich weiß natürlich auch, du hast in Würzburg studiert.
Ja, so ist es.
Und du warst hier, glaube ich, auch mal so 1 oder 2 Jahre ganz am Anfang. Ist richtig, oder?
Ja, genau. Ich habe bis 2003 in Würzburg studiert. Und anschließend habe ich 1 Jahr Arztpraktikum auf der Station Schottmüller verbracht. Station Schottmüller war die damalige Infektionsstation. Das war, der Leiter war damals der Hartwig Klinker.
Klinker, ja, richtig.
Genau. Und unter dem Hartwig Klinker habe ich meine ersten klinischen Gehversuche in der inneren Medizin gemacht. Nach Beendigung des Arztpraktikums habe ich dann nach Augsburg gewechselt.
Arzt im Praktikum, das wissen die wenigsten heutzutage überhaupt nicht, was das ist. Ich kann mich auch noch gut erinnern, Arzt im Praktikum, das waren immer die, die als Erste gekommen sind, als Letzte gegangen sind und am wenigsten verdient haben. Ne?
So ist es. Genau so ist es. Wir haben viel gearbeitet, aber es war eine lehrreiche Zeit.
Ja, schön. Also das heißt, jetzt bist du sozusagen angekommen, Alana. Und du hast ja schon die letzten Jahre, also auch noch durch deine Tätigkeit in Augsburg, schon so auch den Ruf erarbeitet eines interventionellen Endoskopikers, hast dich auch damit habilitiert und hast da auch viel dazu publiziert. Und jetzt wollen wir natürlich über eine neue Methode reden. Es ist ja immer so in der, ich habe es schon mehrmals in diesem Podcast erwähnt, es ist ja viel in Fluss in der interventionellen Endoskopie. Manches vielleicht sind so die absoluten, wie soll man sagen, Dinge, die zu einem Paradigmenwechsel führen. Manche Dinge sollen uns vielleicht einfacher machen. Manche sind vielleicht eher so Spielereien. Wir werden das nachher werten, wie wir die Unterwasser-ESD dort einstufen können. Aber vielleicht erzähl uns mal so ein bisschen was, was es eigentlich ist. Unterwasser-ESD oder auch mal vielleicht allgemein Unterwasserresektionen.
Genau. Die endoskopische Submukosa-Dissektion, die ESD, ist mittlerweile etabliert. Mit der ESD kann man onkologisch korrekt resezieren, indem man Frühkarzinome oder Frühläsionen oder Vorläuferläsionen en bloc entfernen kann, also resezieren kann im Gastrointestinaltrakt. Die ESD selber hat aber einige Probleme. Die hat eine lange Lernkurve. ist auch für Experten oft schwierig. In manchen Lokalisationen, insbesondere im rechten Hemikolon, kommt man schwer in die Submucosa herein. Es kann bluten, es kann perforieren. Patienten können Post-ESD-Koagulationssyndrom entwickeln. Und da kam eben die Idee vor einigen Jahren aus Asien, der Überlegung, ob man das unter Wasser machen könnte, um diese Schwierigkeiten sozusagen zu überwinden. An sich ist die Idee, unter Wasser zum Beispiel die Unterwasser-EMR zu machen, die endoskopische Mukosa-Resektion, Schlingenpolypektomien unter Wasser durchzuführen, gar nicht neu. Wir haben sehr, sehr gute Daten, randomisiert kontrollierte Studien zur Unterwasser-EMR im Vergleich zur konventionellen EMR. Da sehen wir, dass diese Polypen schön unter Wasser schwimmen. Man hat diesen Buoyancy-Effekt. Man kann die Schlinge drumherum legen um die Läsionen. Und die Weiterentwicklung des Unterwasserprinzips zur ESD ist dann eigentlich naheliegend gewesen. Sprich, kann man diesen Buoyancy-Effekt nutzen, eventuell für die Traktion? Kann man den Druck des Wasserspülkanals nutzen, um besser in die Submucosa hineinzukommen? Und man hat natürlich auch eine viel bessere Sicht unter Wasser. Man sieht die Läsionen viel besser, man sieht die Schichtzuordnung viel besser. Möglicherweise erkennt man auch Blutgefäße in der Tiefe der Submucosa besser.
Vielleicht diesen Effekt, dass man den vielleicht nochmal erklären. Das heißt also letztendlich, dass einfach durch Wasser die Kraft es nach oben treibt. Also sprich, die Mucosa hebt sich eher ab von der Muscularis. Die Submucosa wird sichtbarer, weil einfach der Auftrieb, also das ist letztendlich die Kraft, die Auftriebskraft mehr oder weniger, das Ganze nach oben treibt, sodass es nicht so sehr die Schichten ineinander verschwinden, sondern sich besser voneinander trennen lassen. Ist das richtig letztendlich?
Ganz genau, das ist dieser Buoyancy-Effekt, übersetzt genau wie du sagst, Auftriebeffekt. Mit diesem Auftrieb kann man sich vorstellen, dass wenn man den Schnitt gesetzt hat, den ersten Schnitt, und dieser Mucosa-Flap nach oben driftet, nach oben aufgetrieben wird, dann gelingt der Eingang in die Submucosa vielleicht einfacher.
Jetzt ist es aber so, wir reden jetzt vor allem über schwierige Läsionen, hast du ja selber auch schon gesagt, da wo vielleicht auch Fibrose sind oder wo halt wirklich auch ein höheres Perforationsrisiko ist. Also wie zum Beispiel jetzt im Kolon, im rechten Hemikolon und so weiter und so fort. Kolon hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, und das habe ich selber auch schon festgestellt, jetzt auch bei der Unterwasser-EMR, die ja eigentlich wirklich simpel ist letztendlich. Ich muss ja nur eine Schlinge rumlegen. Ich habe halt doch nicht immer so diese optimal sauberen Verhältnisse. Und dann sieht man diese wunderbaren Videos von diversen Publikationen, wo das alles strahlt, in einer
Ja,
fantastischen Auflösung.
absolut.
Dann probiert man es selber aus. Und dann ist doch manchmal irgendwie das Kolon nicht so ganz sauber. Gibt es da Tricks oder ist es einfach so, einfach spülen und spülen und spülen, so lange spülen, bis es dann auch wirklich sauber ist?
Also das unsaubere Kolon ist ein absolutes Hindernis für die Unterwasserprozeduren. Noch mehr, also ich würde sagen, schon zig mehr als bei den konventionellen Prozeduren. Wobei man sagen muss, selbst bei konventionellen Prozeduren soll man vorsichtig sein, ne? Wenn man ein schmutziges Kolon hat, dass man vielleicht eher dann sagt, okay, wir brechen das ab und machen das dann unter sauberen Verhältnissen. Aber das Problem ist, wenn man unter Wasser arbeitet, und man hat diese wolkige, cloudy Situation, dann verliert man ja auch diesen Vorteil der super Sichtbarkeit, der Schichtzuordnung, der Erkennbarkeit der Blutgefäße überhaupt. Die Sichtbarkeit ist getrübt und dann ist eine Unterwasserprozedur sicherlich deutlich schwieriger. Es ist das gleiche Prinzip bei einer Blutung. Wenn ich eine Unterwasser-ESD oder eine Unterwasser-EMR habe und es kommt zu einer Blutung, dann verändert sich die Visibility, also die Sichtbarkeit, relativ schnell. Ja? Das heißt, das sind genau die Situationen, die man versuchen sollte zu vermeiden.
Und jetzt ist aber der große Unterschied bei einer Unterwasser-ESD, dass natürlich die Submucosa hochgespritzt wird. Ne? Also bei Unterwasser-EMR ist ja das vermeintlich Charmante, dass ich ja nur das Ding mit Wasser füllen muss, Schlinge rum und weg. Aber das ist bei der ESD nicht. Also hier müssen
Richtig.
wir schon weiter eine
Ja.
Submucosa-Injektion durchführen.
Ja, wichtiger Punkt. Die Unterwasser-ESD im Vergleich zur Unterwasser-EMR, wie du es richtig schon gesagt hast, die Unterspritzung der Submucosa bleibt trotzdem. Letztendlich sind die Schritte, die man bei der Unterwasser-ESD macht, nicht viel anders als die Schritte, die man bei der konventionellen ESD machen würde. Eventuell braucht man weniger zusätzliche mechanische Traktionsdevices, wie zum Beispiel ein Gummiband oder ein Clip with Line, Obwohl ich eigentlich ein Verfechter dafür bin, dass man trotz Unterwasser-ESD noch eine zusätzliche Traktion machen kann. Also auch das unterstützt die Prozedur und die Geschwindigkeit der Prozedur. Aber im Prinzip hast du recht, die Unterschiede zwischen Unterwasser-ESD und dann die konventionellen ESD sind andere.
Aber auch jetzt so Sachen wie zum Beispiel diese Tunneltechniken, die ja auch sehr hilfreich sind, ja, die beruhen ja eigentlich schon fast auf, dass noch eine Traktion da ist.
Richtig.
Mache ich dann jetzt bei einer Unterwasser-ESD das trotzdem das Gleiche, dass ich einen Tunnel mache? Oder habe ich da jetzt eine andere Technik, dass ich vielleicht doch zunächst, so wie wir es ganz früher mal gemacht haben, eine komplette zirkumferenzielle Inzision mache? Oder wie ist da so die Zugangsweise?
Genau, also bei der Unterwasser-ESD ist es so, dass man nach der Unterspritzung durch diesen Auftriebseffekt und durch den Druck des Wasserspülkanals diesen Zugang in die Submucosa viel leichter und schneller findet. Und du weißt ja, bei der ESD, in dem Augenblick, wo ich in der Submucosa bin, habe ich schon einen kleinen Battle für die Prozedur gewonnen. So, wenn ich einmal in der Submucosa bin an einer Seite, dann kann ich zum Beispiel mit einer Pocket Creation Methode weitermachen, indem ich eine Tasche präpariere. Ich kann dann über diese Tasche dann während der Prozedur dann sogar meinen Tunnel präparieren. Das heißt, der Vorteil ist, dass ich diesen Zugang in die Submucosa viel leichter habe. Trotzdem kann man das, was man Adaptive Strategy nennt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich merke, dass ich vielleicht eine andere Methode eher nutzen könnte, zum Beispiel die Schwerkraft oder doch ein Gummiband-Traktionsmethode, dann kann ich das trotzdem mit der Unterwasser-ESD kombinieren. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass ich unbedingt mit der Unterwasser-ESD die Prozedur von Anfang bis zum Ende durchführen muss. Trotzdem, der Eingang in die Submucosa, Präparation dieser Tasche und die Submucosa-Dissektion funktionieren wesentlich schneller, auch wenn man die Daten anschaut, unter Wasser.
Also das ist ja auch sehr schön. Das sind ja auch wieder so praktische Hinweise. Wir neigen ja immer dazu, immer alles zu kategorisieren. Das ist diese
Richtig,
Methode versus diese Methode.
richtig.
Vielleicht sollten wir das gar nicht machen. Vielleicht
Exakt.
sollten wir auch einfach mal mit dieser Methode anfangen und gucken, wie sich's entwickelt, oder dann auch mal
Genau.
sehen, wie sich der Eingriff als solches
Genau.
weiterentwickelt. Ja, also ich
Richtig.
glaube, das ist ja eigentlich so, sage ich mal so, das Vernünftigste oft, dass wir neue Methoden haben, aber die nicht jetzt durchexerzieren müssen von Anfang
Ja,
bis Ende. Ich glaube,
genau.
das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Alana, wir reden viel über Unterwasser. Ist es denn Wasser, was wir da reinspritzen oder mit den Darm füllen?
Oh ja, sehr guter Punkt, Alex. Es gibt ja auch englische interventionellen Endoskopiker, die kategorisch den Begriff Unterwasser, Underwater ESD ablehnen, weil sie sagen, es ist Saline, also Kochsalz. Das muss man betonen, das ist ganz wichtig. Obwohl wir von der Unterwasser-ESD sprechen, ist es eigentlich eine Unterkochsalz-ESD. Und mit Kochsalz meine ich, es muss alles in Kochsalz sein, sowohl die Unterspritzungslösung als auch die Spüllösung. Es muss alles Kochsalz sein. Sonst funktioniert die Stromweiterleitung nicht. Und du kannst dann weder schneiden noch koagulieren. Und unter Wasser geht es nicht, aber unter Kochsalz geht es.
Auch so eine banale Sache, die man vielleicht dann vergisst, wenn man es mal ausprobiert und
Richtig.
dann denkt man sich, warum funktioniert das
Ganz
nicht?
genau.
Muss man denn jetzt auch beim Strom auf irgendwas besonders achten? Also wir hatten ja auch mal den Markus Enderle von RWE als Gast im Podcast, der gesagt hat, das ist eigentlich sowas, wo die Firma, für die er arbeitet, wir wissen alle, wie sie heißt, aber die Firma, für die er arbeitet, dass dort spezielle Stromeinstellungen auch kreiert werden für diese Unterwasser Endoskopie, also Saline Enhanced Endoskopie.
Genau.
Was benutzt denn du für einen Strom jetzt? Oder ist der anders als für die konventionelle ESD?
Also man muss zwei Dinge wissen. Mit dem Schneidestrom oder mit dem Blended Current, mit dem Endocott, kann man sehr gut unter Wasser schneiden und dissezieren mit dem Endocott. Da kann man im Prinzip die gleichen Stromeinstellungen nutzen wie für die konventionelle ESD. Mittlerweile gibt es eine Endocott-U für Underwater, speziell hergestellt für das Arbeiten unter Wasser, weil die Stromentwicklung, die Entwicklung des Sparks, des Funkens, anders eingestellt ist für das Arbeiten unter Wasser. Aber im Prinzip kann man sich merken, Endocott funktioniert konventionell als auch unter Wasser gleich gut. Aber das, was unter Wasser komplett anders sich verhält, ist die Koagulation. Egal, ob ich jetzt mit Swift, Spray, precise Koagulation arbeite oder forced. Es verhält sich anders unter Wasser. Oftmals habe ich nur eine Art Soft-Koagulation von Blutgefäßen mit zum Beispiel Swift-Coag oder mit zum Beispiel Spray-Koagulation und muss quasi der Großteil meiner Dissektion mit dem Endocott, mit dem Schneidestrom durchführen. Das ist der eine Punkt, dass man weiß, Schneidestrom und Koagulationsstrom verhalten sich unterschiedlich unter Wasser. Der zweite Punkt, den man sich merken muss, ist, dass die Messer auch anders sich verhalten unter Wasser, abhängig vom Strom. Messer mit einem langen Schaft verhalten sich anders als Messer mit einer kürzeren Spitze. Messer mit einer Keramikplatte oberhalb des Messers verhalten sich auch wieder anders als Messer mit Kunststoff oder metallenen Ende. Das heißt, diese Dinge muss man für sich herausfinden, ausprobieren. Und letztendlich, wenn man weiß, dass man unter Wasser mit Endocott, Schneidestrom, genauso gut arbeiten kann wie konventionell, dann kann man diesen Vorteil für sich nutzen. Man muss dann natürlich wissen, wenn man Blutgefäße sieht, da muss man vorsichtig sein mit dem Schneidestrom und eher präkoagulieren und dann eben mit dem Endocott oder mit dem Schneidestrom weitermachen.
Jetzt hast du ja schon Erfahrung, wir wollen ja auch noch über deine Daten, du hast ja auch schon Daten generieren können, hast die auch zum Teil schon vorgestellt, auch noch drüber reden. Was sind denn so deine Erfahrungen? Zunächst mal, welchen Strom benutzt du? Welches Messer benutzt du? Und wie war denn so das Ergebnis deiner bisherigen Untersuchungen? Ja. Erzähl mal.
Genau, also ich habe mit dem Endocott 123 oder 122 angefangen und mit dem Hakenmesser oder mit dem Dual Knife. Okay. Das sind Messer, die ganz unterschiedlich ausschauen und ganz unterschiedliche Funktionalitäten haben. Aber vom Prinzip sind es die zwei Messer, die auch weltweit wahrscheinlich am häufigsten genutzt werden. Ich tendiere eher dazu, im Kolon, im rechten Kolon mit dem Dual Knife zu arbeiten, 1,5 mm Messerlänge, weil es ein bisschen sicherer ist. Man kann ein bisschen kontrollierter das Messer führen. Dann bin ich es gewohnt, mit Spraykoagulation zu arbeiten. Spraykoagulation funktioniert aber unter Wasser so, dass ich nicht dissezieren kann mit dem Hakenmesser, sondern es macht so eine Art Präkoagulation von Blutgefäßen und kann dann weitermachen mit dem Endocott. Aber mit dem Dual Knife kann ich sowohl mit Spraykoagulation als auch mit Swift-Koagulation sehr gut dissezieren. Sieht man diesen Unterschied zwischen den Messern. Zum Beispiel Swift-Koagulation oder Spraykoagulation Effekt 3,5. Ja. Das ist so ein guter Bereich, wo man unter Wasser mit dem Dual Knife sehr gut präparieren kann. Ein Problem muss man sagen, eine Limitation von Koagulation unter Wasser sind diese Bläschen, die sich bilden, dieser Bobble-Effekt. Dieser Bobble-Effekt, da gibt es zwei Lösungen. Entweder man spült die ständig weg oder man dissoziiert eben mit dem Endocott, weil mit dem Endocott-Strom, dem Schneidestrom, hat man diesen Bobble-Effekt nicht.
Okay, gut. Also haben wir gelernt, die Stromeinstellung, haben wir gelernt, das Instrument. Jetzt hast du eine Studie gemacht, du hast verglichen konventionell versus unter Wasser, was war besser?
Genau, also wir haben im Gegensatz zu den Studien, die bis jetzt gelaufen sind, die sich auf kolorektale ESDs konzentriert haben, haben wir Unterwasserprozeduren im Ösophagus, Magen, Kolon und Rektum analysiert. Und die haben wir zwar retrospektiv, aber wir haben Propensity Score Matching gemacht. Es waren 40 Läsionen in der jeweiligen Gruppe. Und was haben wir gesehen, Alex? Wir haben keinen Unterschied gesehen. Weder für die R0-Resektionsrate, En-Bloc-Resektionsrate, für die Komplikationsrate, noch für die Geschwindigkeit der Resektion. Was wir aber trotzdem schon sehen, ist, dass insbesondere im Kolon eine Tendenz da war für eine schnellere Prozedur unter Wasser. Das Problem ist, dass wir bereits ja so gut konventionell sind, dass du eine große Fallzahl bräuchtest, um das zu stoppen.
Aber jetzt frage ich mal ganz banal und praktisch, kommt es nicht auch auf die Lage der Läsion drauf
an?
Also sprich, wenn ich jetzt was habe, wo, ich meine, es gibt ja den Auftrieb unter Wasser, so aber es gibt ja auch die Schwerkraft ohne Wasser.
Genau.
Also in Luft oder CO2. Also sprich, wenn die Läsion sowieso schon runterfällt, bedingt durch die Schwerkraft, dann kann ich mir doch das Füllen sparen.
Absolut.
Wenn sie andererseits so liegt, dass der Patient sich mehr oder weniger komplett um 180 Grad drehen müsste, dann macht es vielleicht Sinn, hier das Ganze mit nicht Wasser, sondern Kochsalz zu füllen, oder?
Ja, Alex, du hast es korrekt gesagt. Zwei Dinge dazu. diese Adaptive Strategy. Ja. Und zweitens, denk mal an die Läsion, die vielleicht 50% der Zirkumferenz beinhalten, wo man die obere Hälfte der Läsion ist eher in Luft immer und die untere Hälfte der Läsion ist in Wasser. Ja?
Ja.
Aber es gibt sogar Daten dazu. Also es gibt eine aktuelle Studie aus dem Endoskopie, eine japanische Gruppe, Nagata, publiziert. Und da hat man ungefähr 70 Läsionen pro Arm unter Wasser-EST versus konventionelle EST. Das war übrigens prospektiv, randomisiert, kontrollierte Studie, zwar Single Center, Single Endoskopist. Was hat man gesehen? Genau das, was du sagst. Es war zwar kein Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, aber die Läsionen, die in der Schwerkraft lagen, also die im Wasser, in der Pfütze lagen, die waren schneller unter Wasser abzutragen. Und umgekehrt, die Läsionen, die auf der anderen Seite lagen, also in der Schwerkraftseite, wo die Schwerkraft die Läsion runtergezogen hat, die waren schneller mit konventioneller ESD. Ja? Und übrigens hatte man in dem jeweiligen Arm ein Switch, viermal von konventioneller ESD zu Unterwasser-ESD und umgekehrt. Und es ist genau das, was du sagst. Adaptive Strategy, nutze doch das, was gerade von Vorteil ist.
Alana, das ist ja eigentlich schon ein super Schlusswort. Wir sind nämlich auch schon langsam wieder angekommen. Ich glaube, wir müssen einfach diese Strategie viel mehr übernehmen, dass wir einfach jetzt mehr open-minded sind und einfach offen sind für alle Interventionen und wirklich im Interesse des Patienten letztendlich urteilen. Und ich freue mich sehr, dass du hier die ersten Daten geliefert hast. Ich freue mich auch sehr, dass du das auch durchaus sehr, naja, wie soll man sagen, so geschildert hast, wie es denn halt eben ist. Ja, also, dass man sich jetzt nicht irgendwie erwarten kann, das ist jetzt der Paradigmenwechsel und ab jetzt wird jedes Kolon geflutet und wir machen uns wie wild drauf an, überall eine ESD zu machen. Wir haben ja auch immer noch die Unterwasser-EMR, die gibt's ja auch noch.
Richtig.
Für vielleicht kleinere Läsionen so um die 2 Zentimeter. Also, unterm Strich, ich nehme jetzt mal mit von dem, was du gesagt hast, man muss einen ganzen Köcher haben, voller Pfeile, welchen Pfeil man sich dann rausnimmt, das hängt halt dann von den unterschiedlichsten Faktoren ab. Lokalisation, Art der Läsion und auch letztendlich halt, was ich kann und was ich in der Lage bin, mehr oder weniger den Patienten am besten anzutun.
Ne? Ganz genau, Alex, genau so ist das.
Schön, super, Alana. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg in Bochum. Nicht nur die ersten 100, sondern die ersten 1000 und 10.000 Tage und bis wir irgendwann halt alle nicht mehr arbeiten. Also mach so weiter wie bisher. Herzlichen Dank nochmal. Schön, dass du mitgemacht hast. Mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, hat es auch gefallen. Vielleicht haben Sie auch wieder was mitgenommen für Ihre tägliche Praxis. So soll es ja auch sein. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge Good Morning Endoskopy. Dann wird es über den Gallengang gehen. Wieder ein komplett anderes Thema. Aber bleiben Sie trotzdem dran. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.